Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Willkommen zu einer Veranstaltung in der Reihe Literatur trifft Wissenschaft, die Deutschlandfunk Kultur zusammen mit dem Literaturhaus Berlin veranstaltet. Heute treffen unter dem Titel Digitales Prekariat aufeinander zwei Menschen, von der eine einen Roman, der andere eine Streitschrift verfasst hat. Sagen wir es in Schlagworten: Clickworker und Klassismus, also schlecht bezahlte Arbeit hinter den strahlenden Kulissen der Online-Welt und Diskriminierungen von Armen, von Menschen, die weniger haben. Bitte begrüßen Sie mit mir Berit Glanz, Verfasserin des Romans Automat Ton. Und Francis Sieg mit der Streitschrift Zugang verwehrt, keine Chance in der Klassengesellschaft, wie Klassismus soziale Ungleichheit fördert. Mein Name ist Jörg Plath, ich bin Literaturredakteur von Deutschlandfunk Kultur. Und bevor ich Ihnen Berit Glanz und Francis Sieg vorstelle, bevor wir Lesungen aus den Büchern hören und über sie sprechen, würde ich gern von beiden wissen, warum Sie vor Wochen auf meine Frage, ob Sie sich eine gemeinsame Veranstaltung vorstellen könnten, so freundlich reagiert haben. Francis Sieg, warum fanden Sie einen gemeinsamen Auftritt mit Berit Glanz und Ihrem Roman Automaton interessant?
Ja, weil mich das Thema tatsächlich, also digitale Arbeit, digitale Ausbeutung, total interessiert und ich auch schon von dem Roman gehört hatte und dachte, es passt sehr gut, da treffen sich zwei Interessen.
Wie war es bei Ihnen, Berit Glanz?
Also ich antworte meistens freundlich auf Anfragen, weil ich versuche, freundlich zu sein. Ich rede tatsächlich ganz gerne über Klasse und Klassenkampf. Deswegen passte das natürlich sowieso sofort.
Berit Glanz ist 82 in der Nähe von Kiel geboren worden, hat studiert Theaterwissenschaft und Skandinavistik in München, Stockholm und Reykjavik und wo sie heute auch lebt. Ihr Debüt Pixeltänzer 2019 war für den Aspekte Literaturpreis nominiert und wurde dann im nächsten Jahr mit dem Hebbel-Preis ausgezeichnet. Und sie hat eine Netzresidenz in Bremen erhalten, 2020 für ein Projekt zur künstlichen Intelligenz. Sie schreibt als Kulturjournalistin über Memes, über digitale Literatur und über andere Aspekte der Internetkultur. Sie hat einen eigenen Blog, den Sie sich ansehen können, der heißt Phonerie. Ah, Sie lachen jetzt, weil ich überlegt habe, wie spreche ich es aus?
Ja, weil ich diese Probleme auch mit diesem Romantitel habe. Also ich tendiere dazu, Namen zu wählen, die Menschen nicht gut aussprechen können. Es tut mir auch leid.
Schön. Aber Phonerie geht, glaube ich, weil es sich offenbar an Flaneur orientiert. Ja. Also für Menschen geschrieben ist, die sich zwischen der virtuellen und der realen Welt bewegen. So heißt es auch im Erklärtext, den ich mir dann sofort angesehen habe. Und sie ist außerdem noch Redaktionsmitglied im digitalen Feuilleton 54 Books. Francis Sieg ist promovierte Kulturanthropologin, Antidiskriminierungstrainerin und Autorin. Sieg forscht am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Uni in Berlin über Antipsychiatrie und Stadt, gibt Fortbildungen und hält Vorträge zu den Themen Klassismus, Antidiskriminierung und geschlechtliche Vielfalt. Und lehrt am Institut für Queer Theory und ist Vertrauensdozent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, vielleicht fangen wir an, zu Anfang den Begriff Klassismus ein wenig zu umreißen und kommen dann auf den Roman zu sprechen und setzen beides miteinander in Beziehung, glaube ich. Mir war nämlich der Begriff Klassismus neu. Klasse kenne ich natürlich, Klassismus nicht. Aber dann habe ich in der Streitschrift von Francis Sieg gelesen, dass es in der Sozialforschung, auch in den sozialen Bewegungen, überhaupt nicht neu ist. Und es ist in ihrer Streitschrift sogar erwähnt, dass der Begriff in den feministischen und lesbischen Kreisen in den USA bereits in den 70er Jahren aufgetaucht ist und jetzt offenbar bei mir auch in der breiten Öffentlichkeit ankommt. Das ist doch schön. Vielleicht ist es am einfachsten, wenn Sie gleich zu Anfang einen Teil vorlesen. Sie haben die Einleitung auch ausgesucht und dann haben wir kurzen Einblick.
Ja, gern. Eine Ergänzung vorab. Der Begriff Klassismus war auch schon in Westdeutschland in den 1970ern und 1980ern präsent. Da gab es dann zum Beispiel eine Gruppe, die hieß Prololesben, also Lesben aus proletarischem Hintergrund, die sich organisiert haben. Aber es kam tatsächlich nicht so in die breitere Öffentlichkeit, sondern wurde vor allem innerhalb von feministischen Kreisen diskutiert. Mhm. Und ich würde direkt mal einsteigen mit einem Ausschnitt aus der Einleitung. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht alle daran gewöhnen, dass wir ohne Arbeit leben können. Mit diesen Worten warnte Friedrich Merz im September 2020 in einem Interview. Er befürchtete, dass Menschen, die während der Corona-Pandemie ihre Lohnarbeit verloren haben, keine Lust mehr auf Arbeit hätten. Damit rief er ein Bild auf, das nicht neu ist. Das Bild der faulen und arbeitsunwilligen Erwerbslosen. Das sogenannte Unterschichten-TV zum Beispiel lebt von solchen Klischees. Erwerbslose werden als dumm, faul, frech und ungepflegt dargestellt. Und es wird der Eindruck erweckt, sie seien selbst schuld an ihrer Situation. Es herrscht die Vorstellung, arme Menschen seien materialistisch, könnten nicht sparen und würden das Geld zum Fenster rauswerfen. Geld, das ihnen nicht einmal gehöre, da sie es vom Staat beziehen. Als Kind einer alleinerziehenden, erwerbslosen Mutter ist mir dieses Vorurteil immer wieder begegnet. Ein Beispiel aus meiner Schulzeit fällt mir ein. Am Wochenende hatten meine Mutter und ich einen schönen Abend miteinander verbracht. Wir waren in einer Pizzeria essen gewesen. Am Montagmorgen sprach mich eine Erzieherin an. Ich habe dich am Wochenende mit deiner Mutter in der Pizzeria am Zickenplatz gesehen, bemerkte sie. Ja, antwortete ich fröhlich. Sie musterte mich kritisch. Wie könnt ihr euch das leisten? Ihr bezieht doch Sozialhilfe. Ihr kriegt vom Staat alles zugeschoben. Mich überkam eine Welle von Scham. Der Kommentar der Erzieherin gab mir das Gefühl, etwas Verbotenes getan zu haben. Deine Mutter ist faul und ein schöner Abend in der Pizzeria steht euch nicht zu. Das war es, was sie eigentlich hatte sagen wollen. Das verstand ich sehr wohl. Offenbar standen wir unter Beobachtung. Wenn man erwerbslos war, sollte man leiden und sich nichts gönnen, denn Schuld an der Erwerbslosigkeit sei man selbst. Erst Jahrzehnte später sollte ich begreifen, dass ich an jenem Montag Klassismus erfahren hatte, Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft. Endlich fand ich einen Begriff für die Abwertung, die bereits meine früheste Kindheit geprägt hatten. Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft und Klassenzugehörigkeit passiert ständig und nicht nur in Form von Vorurteilen gegenüber Erwerbslosen. Klassismus durchzieht unser ganzes Leben. Er beginnt schon vor der Geburt und reicht bis über den Tod hinaus. Klassismus zeigt sich auf dem Wohnungsmarkt und äußert sich bei Fragen der Gesundheit. Klassismus lädt Menschen aus dem Kulturbereich aus und prägt politische Debatten. Zum Beispiel, wenn diese übersehen, dass vielen Familien der Platz fehlt, um Kindern beim Corona-bedingten Homeschooling ein eigenes Arbeitszimmer zur Verfügung zu stellen, erst an der Schule zu finden. Wenn MitschülerInnen Vornamen wie Kevin oder Chantal lustig finden oder Lehrkräfte gegenüber Kindern mit einem solchen Namen Vorurteile hegen. Klassismus liegt auch in unserer Sprache. Begriffe wie bildungsfern, sozial schwach, prollig oder einfache Leute spiegeln wider, wie auf Menschen aus der ArbeiterInnen- oder Armutsklasse herabgeschaut wird. Mit Worten wie arbeitsscheu oder asozial wurden schon im Nationalsozialismus jene Menschen für minderwertig erklärt, die im Rahmen der sogenannten Aktion Arbeitsscheu-Reich in Konzentrationslager eingewiesen und systematisch ermordet wurden. Trotzdem werden die Begriffe noch heute verwendet. Klassismus zeigt sich auch darin, dass die nationalsozialistische Verfolgung von SexarbeiterInnen, BettlerInnen, Jugendlichen aus Heimen sowie Menschen, die sich nicht in das Lohnarbeitssystem einfügten, bis heute kaum aufgearbeitet ist. Nach wie vor gibt es für diese Opfergruppe keine offizielle Gedenkstätte.
Vielen Dank, Franziska Seeg. Berit Lenz, Ihnen ist der Begriff ja bekannt gewesen. Wissen Sie noch, wann Sie ihn kennengelernt haben und wie finden Sie ihn eigentlich?
Kennengelernt? Vor einigen Jahren sicherlich im Kontext von so Intersektionalitätsdebatten. Wie ich ihn finde? Ich finde ihn interessant. Ich glaube, dass er eine wichtige Funktion erfüllt. Ich glaube, dass das Konzept wichtig ist, um Erfahrungen zu beschreiben, die Menschen machen. Ich hoffe, dass er nicht dann stehen bleibt, sondern also Klassismus analysieren muss immer auch zu Klassenkampfstrategien führen, meiner Meinung nach. Das bedeutet, es ist keine Lösung geschaffen, wenn mehr Menschen nur einen Bildungsaufstieg machen in einem System, was sozusagen ungerecht ist und diese Ungerechtigkeit fortsetzt und dann nur für einige Menschen aushebelt. Das ist so ein bisschen die typische Klassismusdebatte, ne, an der ich dann mich gerade anschließe. Ich finde es wichtig, dass Menschen Begriffe haben, um zu beschreiben, was ihnen widerfahren ist oder was sie erlebt haben. Und dazu gehört Klassismus als Begriff vielleicht.
Das ist eine Streitschrift, Frances Sieg. Sie zeigen dort, wo es überall die Diskriminierungen gibt, aufgrund von Armut, aufgrund von Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, von praktischen Berufen, die nicht akademisch eben sind, bei Sozialhilfeempfängern, bei Hartz-IV-Empfängern. Sie haben auch ein Kapitel darin, und das wollten wir jetzt noch kurz hören, über den Kulturbetrieb, also bei uns und unter uns. Wenn ich Sie bitten darf, das noch kurz zu lesen, und dann steigen wir in die Diskussion ein.
Gern. Bei einem Stadttheater bot ich 2020 einen Workshop zu Klassismus für die dort Verantwortlichen und Mitwirkenden an. Die TeilnehmerInnen stellten während des Workshops fest, dass sie mit ihrem aktuellen Programm vor allem ein bildungsbürgerliches Publikum ansprachen. Und das, obwohl sich das Theater in einem ArbeiterInnenviertel befand. Ein Teilnehmer schlug vor, mit einer Umfrage in der Nachbarinnenschaft zu ermitteln, welche Formate sich die AnwohnerInnen wünschten. Dies könne vielleicht auch in Richtung Unterhaltung gehen. Sollen wir etwa Helene Fischer spielen? Fragte eine Person aus der Leitung entsetzt. Es entstand eine rege Diskussion. Es müsse klar bleiben, so wurde festgehalten, dass es sich bei dem Theater um eine Kultureinrichtung handle. Ein Argument, das offenbart, wie die populäre Kultur als Nicht-Kultur abgewertet wird. Diese Abwertung ist grundlegend für den gegenwärtigen Kulturbetrieb, der sich mithilfe klassistischer Abgrenzung selbst aufwertet. Die Kultur der ArbeiterInnenklasse gilt als vulgär, populär oder obszön, ihre Angehörigen als bildungsfern, man selbst hingegen habe Geschmack. Diese Form der Abgrenzung ist durchdrängt von klassistischen Klischees und Zuschreibungen. Klassistische Ausschlussmechanismen im Kulturbereich führen auch dazu, dass Personen ausgegrenzt werden, die zum Beispiel einen Dialekt sprechen, die unsicher wirken oder die nicht über bürgerliche Sprachcodes, also eine dem Bürgertum spezifische Art und Weise zu sprechen, verfügen. Auch ihnen werden etwa Wege zu Kunstuniversitäten oder zu Führungs- und Leitungspositionen versperrt. In Bereichen der hochsubventionierten Kultur, wo ein bürgerlicher Habitus und damit eine ganz bestimmte Art zu sprechen, sich zu bewegen, durch die Welt zu gehen, sehr dominant ist, haben es KulturarbeiterInnen aus der ArbeiterInnen- und Armutsklasse schwer, gehört und anerkannt zu werden. Das gilt selbst dann noch, wenn sie über zahlreiche im Laufe ihres Lebens erworbene Klassenprivilegien verfügen. Die Abgrenzung von Hochkultur gegen Populärkultur dient der Aufrechterhaltung der Klassengesellschaft und der ungleichen Verteilung von Ressourcen. Wer definiert, was Kultur ist? Und wem dient diese Abgrenzung? Indem Menschen als unkultiviert dargestellt werden oder ihnen der Zugang zum Kulturbereich verwehrt wird, fördern wir auch soziale Ungleichheit. Dem klassistischen Stereotyp der vermeintlichen Kulturferne der ArbeiterInnen oder Armutsklasse sollten wir entgegentreten. Der Kampf gegen Klassismus im Kulturbereich ist ein gesamtgesellschaftlicher und ein wichtiger Hebel für mehr soziale Gerechtigkeit.
Vielen Dank, Frances Sieg. Die erste Frage, die ich bei der Lektüre Ihres Buches hatte, war: Das gibt doch solche Herabsetzungsmechanismen überall. Also es gibt sie auch unter denen, die Sie jetzt als diejenigen, die herabsehen auf andere, diejenigen, die meinen, sie hätten Geschmack und sie hätten den richtigen Geschmack. Auch die versuchen ja dauernd, andere herabzusetzen und ihre eigene Nische oder ihren eigenen besseren Geschmack zu beweisen. Ist das nicht nur sozusagen ein generelles Verhalten?
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich auch nachvollziehen kann. Ich glaube, es gibt aber immer noch die gesamtgesellschaftliche Machtdynamik. Also es gibt ja trotzdem eine Hierarchisierung von Bildung und von Kultur, die sozusagen hierarchisch angeordnet ist. Und da es gibt natürlich auch innerhalb von Klassen und Milieus Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, aber auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene gilt eben die bildungsbürgerliche Kultur als die wichtige und richtige Kultur. Beim Klassismusansatz geht es ja auch immer um eine strukturelle Diskriminierung, also eben nicht nur um Vorurteile oder Abgrenzung zwischen zwei Menschen, sondern immer um die größere Dimension der gesellschaftlichen Unterdrückung.
Das andere Problem, das ich sofort gesehen habe, ist natürlich eins, was vom Wort herkommt. Also Klassismus erinnert natürlich an Sexismus und an Rassismus, ist nach dem gleichen Wortmuster gebildet, ne? Und so wie Sexismus eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes ist, also in der patriarchalischen Gesellschaft eben vornehmlich des weiblichen Geschlechts, und so wie Rassismus eine Diskriminierung aufgrund von Hautfarben ist, also orientiert am vermeintlichen Standard weiß, so heißt eben Klassismus eine Diskriminierung aufgrund von verschiedenen Aspekten wie Arbeitslosigkeit, Bildung, Hartz IV und so weiter. Das kam mir alles vertraut vor, aber trotzdem wird da ja sozusagen der Fokus verschoben von den Klassen eigentlich auf die Diskriminierung aufgrund von Klassen. Also es geht nicht mehr um die Abschaffung der Klassen oder nicht mehr primär, darauf kommen Sie auch am Ende durchaus noch zu sprechen, sondern es geht primär eben um die Abschaffung der Diskriminierung aufgrund von Klassen. Ist das nicht ein bisschen zaghaft?
Ja, ich glaube, mein Buch ist da ja nicht so zaghaft. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man das gegeneinander diskutieren muss, sondern Kapitalismuskritik und Klassismuskritik gehören immer zusammen und die ergänzen sich. Also es gibt die Diskriminierung aufgrund der Klassenherkunft und Klassenzugehörigkeit, aber natürlich gibt es auch noch andere Fragen der Klassengesellschaft und des kapitalistischen Systems, die wir miteinander zusammenbringen müssen. Aber es gibt auch ein neoliberales Verständnis von Klassismus. Und ich bin natürlich nicht dafür, dass mehr Arbeiterinnenkinder in DAX-Unternehmen kommen und man ansonsten an den gesellschaftlichen Strukturen nichts verändert, sondern man muss auch die größeren Verhältnisse, die Vermögensverteilung in Frage stellen. Das schließt sich aber gar nicht aus, das geht sogar sehr gut zusammen. Mit dem Klassismusansatz erreicht man tatsächlich auch Menschen, die sich ansonsten vielleicht mit kapitalismuskritischen Perspektiven noch nicht so viel beschäftigt haben, die aber tatsächlich ja Rassismus und Sexismus als Begriff bereits kennen und dann dadurch einen Zugang kriegen, sich auch mit der Klassenfrage zu beschäftigen.
Und jetzt nehmen wir den Roman als Beispiel vielleicht noch hinzu.
Für den Klassenkampf.
Für den Klassenkampf nicht, aber vielleicht für den Klassismus. Automaton oder Automaton?
Tja, das ist das Fonerie-Problem, ne? Also es ist Automaton, aber es ist auch Automaton. Also und es sprechen auch alle unterschiedlich aus und ich habe irgendwie mittlerweile einfach keine Meinung mehr dazu. Ich finde es eigentlich ganz lustig. Also es kommt immer darauf an, ob man es Englisch liest in seinem Kopf, vermute ich. Ich sage jetzt immer Automaton, aber wenn ich vorlese, merkt man auch, manchmal wackel ich auch hin und her. Es ist ein Talent, solche Titel zu finden.
Der Roman handelt von Clickworkern und vielleicht erklären wir gleich noch, wie das mit dem Automata, mit dem Titel ist.
Der leitet sich im Roman von einer Plattform her, die nennt sich Automa. Und das ist eine Clickwork-Plattform, die recht offensichtlich angelegt ist an die existierende Clickwork-Plattform Amazon Mechanical Turks. Und die Menschen, die auf dieser Plattform arbeiten, in der Realität nennen die sich Turks, bei den Amazon Mechanical Turks. In diesem Roman nennen sich die Menschen, die auf der Plattform Automa arbeiten, Automatons.
So. Und sie machen Autops.
Genau.
Was die Jobs sind, die sie dann angeboten bekommen und bei denen sie dann zusagen, 30 Minuten für 5 Euro Bilder anzugucken, Videos anzugucken, Texte dann dazu zu schreiben, Stichworte dazu zu schreiben oder eben zu betrachten, was da ist. Ich bin ein bisschen älter, ich gehöre nicht zu den Digital Natives, muss ich sagen, aber ich habe gestaunt, wie verständlich sie es geschafft haben, diese digitale Sphäre, die Welt der Clickworker darzustellen. War das schwierig, diese Reduktion und diese Verständlichkeit zu erreichen?
Also das ist sowieso ein super schwieriges Arbeitsfeld, um daraus eine Geschichte zu spinnen, weil diese Menschen sind halt im häuslichen Kontext, kommen nicht raus, schauen in den Bildschirm, da passiert ja nicht so viel. Also wenn ich jetzt sage, ich schilder Fischindustrie, dann kann ich natürlich eine spannende Geschichte erzählen und das Boot und dann kommt der Sturm und so weiter. Das ist natürlich in so einem Heimbüro-Setting irgendwie nicht gegeben. Das war schwierig. Es ist aber schon so, dass ich ja mittlerweile weiß, dass wenn ich über Technikthemen schreibe oder auch Technikthemen einbaue in einen literarischen Text, dass ich so ein bisschen eine Erklärverantwortung habe, weil die einfach super fremd sind für Leute und weil diese Realitäten fremd sind. Also es war schon mit dem Ziel geschrieben, dass es auch ein Mensch lesen kann, der die über 70 ist und vielleicht gar nicht gerne im Internet und trotzdem versteht, was da eigentlich passiert.
Ich hätte auch anders jetzt noch fragen können, und das fiel mir auch hinterher ein, als ich den Roman gelesen hatte. Naja, diesen Chat, das habe ich ohne Schwierigkeiten verstanden. Eine Ebene des Romans ist ein Chat, der immer wieder auftaucht zwischen den Kapiteln. Dieser Clickworker, den haben Sie auch sich selbst eingerichtet, damit Sie nicht abgehört werden können und damit Sie sich dort auch vertraulich austauschen können. Aber davon abgesehen ist natürlich das Leben oder das Tun eines Clickworkers oder einer Clickworkerin, wird das auch in Englisch Clickworker, na gut, egal, sagen wir es weiblich Clickworkerin, relativ einfach, denn es sind ja einfache Tätigkeiten. Es wird geklickt und es werden Begriffe in die Tastatur gehauen. Das ist offenbar alles eigentlich mühelos automatisierbar, denkt man, aber ist es eben noch nicht oder nicht so billig jedenfalls, wie dann diese Arbeit eben auch gemacht wird. Ist es vielleicht deswegen auch so leicht zugänglich, weil es einfach einfachste Tätigkeiten sind?
Es gibt ganz unterschiedliche Varianten von Clickwork. Ich habe zum Beispiel, als ich mit dieser AI gearbeitet habe, die Lyrik generiert hat, also in diesem Forschungspaper über dieses neuronale Netzwerk, war dann enthalten, dass eben auch ClickworkerInnen die generierte Lyrik klassifizieren sollten. Und dann haben sie eben versucht, ClickworkerInnen zu finden, die Ahnung von Literatur haben, und haben dann so die Kriterien aufgelistet. Es gibt sozusagen unterschiedliche Jobs da und die fordern unterschiedliche Qualifikationen. Aber es gibt natürlich auch diese sehr einfachen Jobs, wo es wirklich dann nur darum geht zu sagen, auf diesem Bild ist Schnee, auf diesem Bild ist kein Schnee, auf diesem Bild ist Schnee, auf diesem Bild ist kein Schnee. Also wo man einfach wirklich klassifiziert. Ja, und das können Computer nicht machen, weil Computer brauchen ja den Datensatz, um damit trainiert zu werden. Also irgendjemand muss ja dem Computer erklären, wie ein Kuchen aussieht. Am Anfang müssen halt Menschen einen Datensatz produzieren.
Mit der AI haben Sie eben KI gemeint, also was man im Deutschen KI nennt, künstliche Intelligenz.
Genau.
Sie haben eine Lesung ausgewählt, bei der wir die Hauptperson, eine Hauptperson kennenlernen. Tiff heißt sie und Sie fangen auch gleich zu Anfang des Buches an.
Ich habe zwei Teile ausgewählt mit dem Ziel, dass einmal die Lebensrealität von einer der Hauptfiguren klar wird, die eben ja auch bedingt, warum sie den Job macht, den sie macht. Und dann den anderen Teil ausgewählt, um sozusagen einmal zu zeigen, wie man vielleicht Clickwork erzählen kann. Populus Nigra. Tiff reibt sich die Beine. Sie versucht, die Kniescheiben hin und her zu schieben. Vielleicht bewegt sich auch nur die Haut über dem Gelenk. Sie ist sich nie sicher, drückt deshalb immer fester, bis es schmerzt. Denn wenn sie sich auf den Druck konzentriert, auf die kleinen halbmondförmigen Schmerzringe, die sie mit den Fingernägeln in die Haut presst, dann kann sie zumindest kurz das Gefühl vergessen, dass in ihrem Hals ein Globus nach oben drückt. Manchmal streicht sie sich in diesen Momenten über den Kehlkopf, der sich verstörend normal anfühlt, und spürt den hämmernden Herzschlag am Hals, als würde sich etwas von innen freikämpfen wollen. Gänsehaut breitet sich von ihrem Nacken aus. Früher hat sie nie verstanden, wie einem die Angst kalt den Rücken hinablaufen kann, bis sie das erste Mal bemerkte, wie sich das eisige Gefühl einer falschen Welt in ihren Fingerspitzen ausbreitete. Neben ihr sitzt Leon im Schneidersitz auf der Bank, die Pommes-Tüte zwischen den Schenkeln. Seine Beine sind mit Ketchupflecken besprenkelt. Er ist zufrieden, und solange Pommes in der Tüte sind, wird er auch keine Zeit haben, auf sie einzureden. Eine kurze Pause. Vor ihnen picken Tauben in den Ritzen der Gehwegplatten. Auf ihrem Schoß liegt der verwaschene Geldbeutel aus gräulichem Jeansstoff, halb gefüllt mit Centmünzen und ein paar Karten. Das Geld hat nur noch für eine Portion gereicht, aber Leon scheint ihr zu glauben, dass sie bereits gegessen hat. Sie schließt und öffnet den Reißverschluss. Ihre Finger zittern leicht, als sie die Bankkarte herausholt und in der Hand dreht. Der Bankautomat hat ihr heute einen Abbruch wegen fehlender Kontodeckung angezeigt. Langsam müsste die Überweisung kommen, es wird eng. Als die Tauben plötzlich hochflattern, fällt ihr der Geldbeutel zu Boden. Sie stürzen sich auf eine halbe Pommes, die Leon über ihre Köpfe geworfen hat. Tiff schaut ihn an. Er lacht, als die Vögel alle gleichzeitig versuchen, das Stück zu ergattern. Ein besonders großes Exemplar schafft es, sich den Happen zu sichern, und fliegt auf einen Zaun in der Nähe, um ungestört die Beute zu verschlingen. Mit schiefgelegtem Kopf schaut die Taube auf den kleinen Menschen mit der Pommes-Tüte, während ihr ein Ketchup-Rest wie Blut am Schnabel klebt. Die Tüte ist beinahe leer. Die letzten Pommes sind von Ketchup durchtränkt. Leon will noch mehr davon zu den Tauben werfen, aber Tiff nimmt die Tüte und kippt sich den matschigen Rest direkt in den Mund. Leon leckt sich gründlich Salz und Ketchup von Fingern und Handflächen, obwohl seine Hände noch voller Dreckspuren aus dem Kindergarten sind. Wahrscheinlich hat er im Sand gespielt, aber sie hat nicht die Energie, ihn davon abzuhalten, mit der Zunge über die schmutzigen Stellen zu fahren. Schließlich wischt er die feuchten Hände an seiner Hose ab. Sie gehen gemeinsam zurück zur Wohnung. Tiff trägt den Kinderrucksack mit Feuerwehraufdruck und versucht, ihren Atemrhythmus an die Abstände der ausgedörrten Straßenbäume neben dem Fußweg anzupassen. Einmal einatmen und ausatmen, dann kommt der nächste Baum. Die Blätter haben braune Flecken. Sie schaut auf die dickeren Äste.
Vor kurzem hat sie gelesen, dass bei einem Sommerbruch die Bäume ganze Zweige abwerfen können. Ohne Vorzeichen fallen sie zu Boden. Ein Radfahrer war vom herabstürzenden Teil einer Buche getroffen und schwer verletzt worden. Tiff betrachtet die Kronen der Pappeln, die den Weg zu ihrem Mietshaus säumen und denkt, dass sie nicht in allem eine Bedrohung sehen sollte. Leon redet wieder, ohne zwischendurch Atem zu holen, und sie versucht, sich zu konzentrieren. Auf ihn, auf den Verkehr und die eigenen, ihr fremd gewordenen Bewegungen. Irgendwann beruhigt sich ihr Herzschlag, wird gleichmäßiger, hört auf zu stolpern. Sie atmet tief ein und schaut auf die dunklen Haare ihres Kindes, das gerade einen Stein vor sich herkickt. Auf dem Gehweg liegen die Reste des Pappelflaums, der vor einigen Wochen in dicken Flocken durch die Luft wirbelte. Jetzt haben sich die weißen Fasern am Rand mit dem Straßenstaub vermengt und sehen aus wie die Reste des Schnees im Frühjahr. So, und jetzt kommt der Teil, bei dem es um Clickwork geht. Autop-ID 3216C. Benenne Objekte in Screenshots. Markiere in der Eingabebox mit jeweils drei Worten den Bildinhalt, Lohn $5 für 60 Bilder, Aufgabendauer circa 60 Minuten, verpflichtendes Autop-Rating 85%. Eigentlich versucht Tiff, keine Aufträge anzunehmen, bei denen nicht vorab definiert ist, woher die Bilder stammen und was ungefähr auf ihrem Bildschirm erscheinen wird. Ihre Angst ist noch immer zu groß. Aber dieses Mal kann sie nicht Nein sagen, denn die Bezahlung ist im Vergleich zu den anderen Angeboten sehr gut und das Geld weiter schmerzhaft knapp. Sie überlegt kurz, im Automaton-Forum zu schauen, ob andere schon an der Aufgabe saßen und ihr etwas über den Inhalt der Bilddateien sagen können, aber es sind kaum noch Plätze in diesem Autop frei. Viele andere Automatons haben ebenfalls gemerkt, dass diese Aufgabe besser bezahlt ist als gewöhnlich. Wenn sie sich jetzt nicht einloggt, ist das Risiko hoch, dass sie ihre Chance vertan hat. Sie klickt den Button und nach kurzer Ladezeit beginnt der Auftrag. Auf dem Bildschirm erscheint der erste Screenshot, ein Desktop mit offenem Browser. YouTube, Disney, Zeichentrick, schreibt sie in die Eingabemaske und klickt auf den Pfeil, um das nächste Bild zu bearbeiten. In der kurzen Zeit, bis ihre Eingabe abgespeichert ist und das neue Bild erscheint, trommelt sie nervös auf das helle Eichenfurnier ihres Schreibtisches. Wie sonderbar, in einer Welt zu leben, die Bilder von Holz auf zusammengepresste Späne klebt und daraus Möbel baut, denkt sie. Die Sekunden der Ungewissheit sind erschöpfend, aber glücklicherweise ist ihre Internetverbindung so schnell, dass kaum Zeit bleibt für die Angst. Immer wieder erscheinen ähnliche Screenshots von geöffneten Browsern mit mehr oder weniger vielen Tabs, YouTube-Videos, Zeichentrickfilme, Musikclips, Let's-Play-Videos, Wikipedia-Artikel, Produkte auf eBay, Artikelbeschreibungen bei Amazon, Nachrichten, Websites, Online-Shops. Bild um Bild Einblicke in die Internetnutzung ihr unbekannter User, die sie mit jeweils drei Wörtern zu fassen versucht. Damit sie am Ende der Datenbearbeitung nicht zu viel Zeit verbraucht hat, denn selbst die höhere Bezahlung für diesen Autop wird nur für einen lächerlichen Stundenlohn reichen, tippt sie rasch und eifrig. Versucht bloß kurz nachzudenken. Nur einmal stockt sie, als der Screenshot einen Online-Shop für Luftballons zeigt und sie überlegen muss, wie sie den Bildinhalt am besten beschreiben soll. Online-Shop Luftballons-Zubehör gibt sie schließlich in die Maske ein. Als die Stunde vergangen ist, fühlt sie sich ausgeleert, als wären keine Wörter mehr in ihr. Durch ihr Inneres rauschen die gesehenen Bilder.
Vielen Dank. Jetzt haben Sie eine Überschrift weggelassen. Ich wollte unbedingt, bevor wir über das Buch reden, weiter über die Überschriften sprechen. Ja. Die erste haben Sie vielleicht gehört, Papulus nigra. Mhm. Danach hat sie leider ausgelassen, Quercus robur. Und dann geht es weiter mit Citrus sinensis. Und ich habe natürlich sofort nachgeschlagen. Das sind lateinische Pflanzennamen. Ich glaube, fast durchweg. Es gibt ein paar andere Kapitelüberschriften noch. Mhm. Also Schwarzpappel, Stieleiche, Orange, die ersten drei Kapitel. Sehr überraschend.
Ja, aber freut mich total, weil das Ziel, dass Leute nachschlagen, wenn sie meine Bücher lesen, also irgendwo da im Internet surfen, finde ich natürlich super. Freue ich mich immer.
Ja gut, das ist schön. Sie wollten also etwas erreichen, das haben Sie auch.
Ich wollte die Rezeption steuern.
Ja, das haben Sie also erfolgreich gemacht, aber warum denn noch?
Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen, führt ein bisschen weiter ja, weg. Weil ich mich frage, wie man Natur erzählen kann und belebte Welt, also Tiere und Bäume und das, was jetzt alles gerade durch Menschen kaputt geht, so dass die zu ihrem Recht kommen, ohne sozusagen von der menschlichen Perspektive dominiert zu werden. Das klingt jetzt super abstrakt, aber gemeint ist damit, dass ich es interessant finde, einen literarischen Text, in dem es um Menschen geht, Tiere und Pflanzen selbstverständlich stattfinden zu lassen, weil so ist unsere Realität und ich finde das wichtig, dass Tiere und Pflanzen immer da sind, damit die sozusagen mitrepräsentiert werden. Das ist, glaube ich, der Hintergrund.
Mhm. So. Also zuweilen gibt es ja auch dann diese Pflanze innerhalb des Kapitels, aber nicht immer.
Also tatsächlich immer, aber manchmal richtig um 5 Ecken gedacht.
Okay, das war vielleicht zu viel für mich.
Ja, das glaube ich. Also sagen manche, dass in dem Kapitel war da aber gar kein Dinosaurier. Mhm. Aber
Sie haben mir vorher gesagt, Sie schlagen vor, dieses Kapitel, diese beiden Kapitel zu lesen, weil sich da Bezüge zum Klassismusbegriff herstellen lassen. Welche denn?
Was mir wichtig war und was ich glaube, was zu wenig vorkommt in Literatur, ist die Realität alleinerziehender Sorgearbeitender, die fast immer prekär ist. Und ich wollte eine Figur haben, die also A, Sorgearbeit machen muss und wegen dieser Sorgearbeit nicht an einem Arbeitsmarkt teilhaben kann, auf eine Art und Weise, wie das Menschen können, die sich eben nicht um Kinder kümmern müssen. Und das ist auch Thema in diesem Roman. Also da geht es darum, warum macht sie eigentlich Clickwork? Weil Clickwork ist total attraktiv für Leute, die flexible Zeiten brauchen, die sich parallel um kotzendes Kind kümmern müssen und so weiter. Das ist natürlich super. Das ist eigentlich erstmal ja eine Chance für sie und deswegen fängt sie damit an. Aber Clickwork ist natürlich gleichzeitig auch eine Form von Ausbeutung und daran hangelt sich das dann so lang. Und deswegen glaube ich, passt es zu dem Klassismusbegriff, weil es natürlich also viel auch um Armut geht einfach in diesem Buch und auf verschiedenen Erzählebenen. Also es gibt ja nicht nur diese digitale Variante von prekärer Arbeit, sondern dieses Buch erzählt natürlich auch von historischen Varianten mehr oder minder prekärer Arbeit. Also da ist ein Teil, der ist Holzindustrie, da ist ein Teil, da geht es um illegale Erntearbeit, da ist Fischindustrie auch vorhanden. Also es geht viel um Arbeitsrealitäten, weil ich es auch wichtig fand zu zeigen, dass dieses prekäre Arbeiten im digitalen Raum ist kein neues Phänomen. Das ist nicht was entsteht, weil Computer böse sind und das Internet furchtbar, sondern es ist was, was sozusagen sich komplett und nah verbinden lässt mit prekären Arbeitsrealitäten in außerdigitalen Milieus. So, lange Antwort.
Ja, nee, das ist gut so, das habe ich auch gesehen. Allerdings habe ich immer gedacht, auch nach der Lektüre von der Streitschrift von Francis Sieg, dass es natürlich um Diskriminierungsformen geht. Und da taucht nun gar nichts auf in diesem Kapitel. Also die Frau ist arm, sie ist mitgenommen, sie ist traumatisiert von voriger Arbeit, auch davon, dass sie von dem Vater ihres Kindes verlassen worden ist. Sie steht alleine da, um sie herum sind auch andere Leute, denen es nicht wesentlich anders geht. Aber es gibt niemanden, der sie diskriminiert.
Also ich habe dieses erste Kapitel genommen, weil das, finde ich, einen interessanten Konflikt aufzeigt, der, glaube ich, passiert, wenn man armutsbetroffen ist und Kinder hat. Nämlich, dass Kinder Verhaltensweisen haben, die teilweise einem ökonomischen Bedürfnis zuwiderlaufen. Also mit Pommes zum Beispiel Tauben füttern, weil sie halt nicht realisieren, dass das was ist, was gerade anderweitig gebraucht wird. Und es ging mir darum, um diesen Konflikt der Figur, die sich ja permanent abarbeiten muss an ihrer eigenen ökonomischen Realität, aber eben auch der Sorgearbeit und der Frage, wie dringt sozusagen meine Armut und auch meine Notsituation ein in das und auch meine psychische Notsituation, weil diese Person ist ja psychisch krank, wie dringt die ein in das Verhältnis zu meinem Kind? Und da geht es relativ viel immer in so feineren Anspielungen darum, dass sie halt sich darüber Gedanken macht und deswegen habe ich das tatsächlich gewählt.
So. Ja, es gibt den Horizont eines anderen Lebens durchaus, der dann natürlich immer wieder aufgerufen wird. Ich wollte Sie auch noch fragen, Francis Sieg, wie Ihnen das ging. Denn also wenn man von außen und von ersten Blick als Leser drauf guckt, dann denkt man, na gut, Tiff arbeitet schlecht bezahlt, aber es gibt Unterstützung. Und zwar durch zwei Nachbarn, durch Michael, jemanden, der immer nur tageweise oder wochenweise da ist und ihr dann durchaus hilft. Und Monika, eine ältere Nachbarin, die beiden helfen ihr. Und irgendwann später kommen auch noch Kollegen aus aller Welt hinzu, und zwar über den Chat, als es dann tatsächlich geht um eine gemeinsame Aktion, über die wir gleich noch reden werden. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich eine wunderbare klassismusfreie Zone. Da sind diejenigen, die sich drangsaliert fühlen müssen durch ihre Arbeit, durch die Krankheit, die durch die Arbeit teilweise entstanden ist, die miteinander kooperieren, die sich helfen, die ihr weniges Geld einsetzen für das Kümmern um eine Person, die verschwunden ist. Klassismusfreie Zone, dachte ich.
Ja, ich fand, dass schon viele Perspektiven deutlich wurden. Ich musste wirklich auch noch mal denken an diesen aktuellen Hashtag Ich bin armutsbetroffen, weil da sehr viele alleinerziehende Mütter, die einkommensarm sind, von ihren Erfahrungen berichten und eben auch diese Eingangssituation in sehr ähnlicher Form schildern. Also dass sie nicht genug Geld zur Verfügung haben, um tatsächlich sich und ihr Kind zu versorgen und dann dem Kind Essen machen und selbst aber nichts, selbst hungern. Das geht aktuell sehr vielen Menschen so, auch mit den steigenden Lebensmittelpreisen, mit der Inflation. Insofern fand ich das sehr aktuell. Das hat natürlich auch was mit Klassismus zu tun auf einer strukturellen Ebene. Also wie kann es sein, dass in Deutschland Menschen hungern müssen? Also insofern finde ich, da ist halt der strukturelle Klassismus, der dann mit Sexismus sich verschränkt. Weil wenn man sich anschaut, in Deutschland, wer ist von Armut betroffen? Wer hat ein sehr hohes Risiko, Armut zu erfahren? Dann sind es zum einen alleinerziehende Mütter. Und auch Menschen, die Psychiatrieerfahrung haben oder psychische Erkrankungen haben. Und in dem Fall, fand ich, hat sich ja auch so eine Spirale gezeigt. Also durch die ausbeutende Arbeit, durch eigentlich so eine Art digitale Fabrikarbeit, so finde ich, kann man es ja auch nennen, hat die Person dann ja auch eine psychische Krankheit entwickelt und ist immer weiter in diese Spirale gekommen und hat ja auch nur noch sehr wenig Kontakt mit Menschen aus anderen Klassen. Also die Hauptfigur ist ja sehr isoliert. Und daher passiert so ein zwischenmenschlicher Klassismus natürlich nicht mehr so viel, weil da einfach gar kein Kontakt ist zu Menschen, die klassenprivilegiert sind, außer der eine Nachbar. Aber genau, ich fand auch spannend, dass es dann so viel Solidarität gab, was ja nicht immer unbedingt so ist. Also es gibt auch innerhalb von Arbeiterinnen-Kontexten Abwertung gegenüber Menschen, die Sozialleistungen beziehen oder gegenüber wohnungslosen Menschen.
Ich glaube auch, wenn wir jetzt über Klassismus sprechen, das ist ja auch was, was man internalisiert, ne? Also man erlebt in der Gesellschaft bestimmte Abwertungsstrategien, die eben ja auch zum Beispiel armer Elternschaft gegenüber ausgedrückt werden. Und das ist ja was in diesem Buch eben auch von ihr reflektiert wird. Also zum Beispiel, wer hat gefüllte Obstschalen zu Hause und bin ich eine bessere Mutter, weil ich Schalen mit frischem Obst habe oder Obstteller? Und das, sie hangelt sich ja so daran lang, dem Versuch in einer schwierigen Situation trotzdem diesem Idealbild einer ökonomisch problemfreien Mutterschaft oder Elternschaft zu entsprechen. Und das wird halt immer wieder an so kleinen Beispielen dann erzählt. Die Frage nach der Solidarität mit den Nachbarn, ne, das ist natürlich eine Idealwelt, wo man Nachbarn hat, zwei Stück, die einem dann auch noch helfen, wenn man in einer schrecklichen Situation ist. Aber das ist ja das, was an Fiktion tatsächlich schön ist. Ne? Also man hat ja sozusagen die Welt, die man erzählen möchte, in der Hand und kann sich ja zu dem Thema überlegen, ich habe jetzt eine prekäre Clickworkerin, jetzt könnte ich sie auf 400 Seiten quasi total quälen. Ich könnte ein Traumaplot bauen und ich könnte das immer schlimmer werden lassen. Das ist eine ziemlich leichte Variante, das zu erzählen. Also Technik wird fast immer als Dystopie erzählt. Ne? Also es wird immer schlimmer und alles schrecklicher. Ich fand aber den Gedanken interessant und auch spannend. Und ich fand es auch für die Rezeption irgendwie interessant, sich zu fragen, wie kann ich erzählen, dass es eine schlimme Realität gibt und eine schlimme Struktur und alles ist schwierig. Welche Möglichkeiten kann eine Person haben, ohne sozusagen naiv zu werden und zu sagen, das löst sich alles in Wohlgefallen auf, jetzt ist alles wieder gut. Aber gleichzeitig sagen, da ist ja eine Ambivalenz drin in so einem individuellen Leben. Ganz oft ist in der Realität es ja auch einfach so ein bisschen meh. Es ist alles schrecklich, aber das ist auch irgendwie ein bisschen gut und es ist dann irgendwie am Ende hat man sich da irgendwie so durchgewuselt und das ist ja vielleicht das, was dieser Roman dann tut.
So irgendwie, oder?
So irgendwie, oder? Denn aus diesem Roman wird dann, na, ich will nicht sagen ein Krimi, aber es wird jedenfalls eine Krimi-Ermittlung daraus. Es taucht eine zweite Hauptperson auf, die heißt Stella. Und wir bekommen nicht gesagt, wo sie lebt zu Anfang. Wir bekommen nur gesagt, wo sie arbeitet, eben in der Fischfabrik. Es gibt auch da die Eltern, die mit dieser Holzverarbeitung zu tun hatten. Ich glaube, der Großvater war es. Mhm. Also kommen da die anderen Arbeitswelten zum Vorschein. Und erst nach und nach verbinden sich, das ist ja eine klassische literarische Vorgehensweise, die beiden Ebenen miteinander, weil sie sich berühren. Und zwar über eine dritte Ebene. Die vierte ist dann der Chat letztlich.
Klingt also immer so hyperkomplex, wenn man versucht, das zu schildern.
Ja, aber es entwickelt sich sehr organisch. Mhm. Und wenn sie über die ersten Seiten in den Stelle auftaucht und sie sich wundern, was macht die denn jetzt? Die ist ja offenbar nicht Clickworkerin. Hinweg sind, dann kommen sie auch sofort weiter. Diese dritte Ebene, diese Person, um die es geht, die taucht auf einem dieser Videos auf, die diese Clickworker betrachten und festhalten sollen, was darauf geschieht. Meist geschieht nichts. Aber es gibt dort einen Mann, der auftaucht mit einem Hund und der dort einen Schlafplatz offenbar hat und der dann brutal verscheucht, auch geschlagen wird und sein Hund wird auch verscheucht. Und dann beginnt die Suche nach diesem Mann. Und diese Suche beginnt natürlich im Netz, also prinzipiell ortlos, es kann überall sein und sie führt dann eben auch zu Stella über einige überraschende Entwicklungen. Ich habe jetzt eben gehört, dass Sie keinen schlecht gelaunten Roman schreiben wollten und keine Dystopie. Dieses kriminalistische Element, kam das gleich oder hatten Sie das gleich im Kopf oder hat sich es ergeben bei der Arbeit?
Nee, es hat tatsächlich damit angefangen, dass ich als erstes dachte, ich, ob ich einen Krimi schreiben sollte. Aber ich finde Krimi als Genre recht faszinierend, weil da ja immer das Schlimmstmögliche passiert. Und ich fand es schon interessant, auch mit diesen Erwartungshaltungen an dieses Genre zu spielen, dass man das liest und man denkt, ja klar, ist der tot. Ne? Also sozusagen mit diesem Genre zu arbeiten und das auch tatsächlich so ein bisschen zu unterlaufen oder anders aufzulösen. Ich fand aber auch die Frage insgesamt interessant, weil sich ja an diesem Mann, der beobachtet wird, die Frage stellt, nehme ich mein Gegenüber, dem ich nur virtuell begegne, als Mensch wahr, dem es sozusagen wert ist, nachzugehen und herauszufinden, was mit diesem Menschen passiert ist. Und das war die Frage, die mich interessiert, weil das ja auch was ist, was immer in so digitalitätskritischen Gesprächen dann kommt, dass eben, das sind keine echten Beziehungen, das sind keine Freundschaftsbeziehungen. Die Frage sozusagen, was ist eigentlich virtuelle Solidarität und was bedeutet es, wenn ich im Internet Menschen begegne, die potenziell ganz woanders sind auf dem Globus, aber mit denen ich irgendwie in Verbindung gerate, erkenne ich ihr Menschsein an und erkenne ich ihre Bedürfnisse an und nehme sie sozusagen so ernst, dass ich mich auf die Suche mache und darum geht's. So. Und das passt natürlich gut in den Krimi-Plot rein, ne? Aber es ist ja kein Krimi, also es, ja.
Solidarität, Kooperation, gemeinsame Ziele. Ich habe auch gedacht, das ist ein Märchen.
Ach Mensch, das habe ich noch nicht gehört. Also es ist sicherlich eine Geschichte von Solidarität und es ist auch kein Zufall, dass Stella den Großvater hat, der eben in der Holzindustrie tätig war, weil es natürlich an der US-amerikanischen Westküste eine wahnsinnig interessante Geschichte von Arbeitskampf und Streik gab. Und das ist natürlich was, was in diesem Roman ja so mit. Also es ist ja kein Sachbuch über Gewerkschaftsgeschichte geworden oder so. Aber es ist natürlich ein Roman, der sich über Solidarisierung Gedanken macht und der sich darüber Gedanken macht, wie kann man als Kollektiv einer Struktur, die diskriminierend und potenziell menschenverachtend ist und eben auch ausbeuterisch, was entgegensetzen. Und das erzählt dieser Roman auf verschiedenen Ebenen und auch anhand verschiedener Arbeitsformen. So.
Dann an Sie beide vielleicht die Frage, muss denn diese Solidarisierung eigentlich unbedingt laufen über die reale Welt? Also hier tut sich's ja, indem auch die Clickworker sagen, das ist jetzt nicht nur ein digitales Abbild der Person, die ich da sehe auf der Überwachungskamera oder dem Video von der Überwachungskamera, sondern es ist ein realer Mensch und ich glaube, ohne geht es gar nicht, oder?
Ja, das ist ja tatsächlich auch schwer, in dem Bereich gewerkschaftliche Organisierung voranzutreiben. Also ich bin selbst bei Verdi Mitglied und bin immer wieder im Austausch mit Menschen, die beispielsweise bei Amazon sich gewerkschaftlich organisieren. Und viele dieser Plattformen, die sind tatsächlich so organisiert, dass Arbeiterinnen sich gar nicht mehr direkt treffen. Und das beschreibst du ja auch in deinem Roman, dass die Pausenzeiten dann so gelegt sind, dass Menschen sich nicht begegnen und eben Solidarität auch aktiv verhindert wird. Aber gerade in dem Bereich gibt es aktuell ja auch sehr viel Organisierung, gewerkschaftliche Kämpfe. Und den Punkt, der war mir nochmal wichtig, es gibt ja auch sehr viel Solidarität, auch heutzutage. Also damals gab es die Prolo-Lesben, von denen hatte ich ja schon erzählt, die dann auch ein Umverteilungskonto aufgebaut haben, wo reichere Lesben einzahlen konnten und einkommensärmere Lesben anonym Geld abholen konnten. Und heutzutage gibt es ja auch ganz viele Umverteilungsaktionen. Insofern finde ich das gar nicht so märchenhaft, sondern es gibt an ganz vielen unterschiedlichen Orten eben auch so solidarische Praxen.
Ich glaube, die virtuelle Solidarität ist ja schon da, indem die einfach die ganze Zeit miteinander chatten, ne? Also das geht ja viel auch darum, sich diese Jobangebote anzuschauen und zu sagen, mach den mal, der ist gut, ich habe den schon gemacht. Weil die Realität dieser Jobangebote ist ja oft, dass die so verborgene Nachteile haben, weil sie eben länger dauern als angegeben oder weil die Datenlage schlecht ist und man das eigentlich kaum umsetzen kann oder weil sie eben extrem langweilig sind.
Man könnte ja vielleicht noch weitergehen und sagen, also im realen Raum gibt es in Ihrem Roman jedenfalls sehr viele Verletzungen. Mhm. Alle Personen, alle Hauptpersonen, Tiff, von der wir eben gehört haben, Stella, der zweiten Ebene, der Frau, die auf eine entfernte Weise zunächst mit diesem verschwundenen Obdachlosen, der dann wiedergefunden wird, verbunden war. Und auch Michael, der Nachbar von Tiff, sind alle geschädigt durch Beziehungen, die auf eine schlimme Weise teilweise gescheitert sind. Fast schien es mir, die digitale Welt hat da einige Vorteile.
Also man kann sich auch in der digitalen Welt natürlich massiv verletzen, aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen so eine Geschichte über Wahlfamilien, ne? Traditionelle Familie hatte ja auch eine Funktion, die ganz pragmatisch auch ökonomischer Absicherung, sozialer Absicherung und so weiter dient. Und diese Menschen in diesem Roman haben ja in Teilen diese, oder eigentlich ja überwiegend würde ich sogar sagen, diese traditionelle Familie nicht, weil sie durch Unglücke von denen abgetrennt sind, weil Menschen gestorben sind, weil Beziehungen auseinandergebrochen sind. Es gibt ja diese Suchbewegung der Beziehungen zueinander. Und das ist natürlich schon eine Form von Wahlfamilie, die dann eben ja auch dieses füreinander sorgen beinhaltet. Und das ist ja zum Beispiel das, was diese Nachbarn da tun. Das wird ja sozusagen immer enger, obwohl die sich ja zum Teil gar nicht so viel zu sagen haben. Aber die sorgen halt füreinander.
Ja, bei den Nachbarn war das mir auch einsichtig. Bei dem Chat und bei den Chatmitgliedern habe ich gedacht, freundschaftliche Beziehungen, das sind wirklich sehr trockene Mitteilungen, wie wir sie, glaube ich, alle kennen, wenn wir kurze Chatnachrichten schreiben. Und da kann man schon unterscheiden, wer ist vielleicht stärker engagiert, wer ist weniger stark engagiert, aber also in irgendeiner Weise eine Nähe der verschiedenen Chatnames, sage ich jetzt mal nur, zueinander kann ich da überhaupt nicht finden.
Ja, das finde ich spannend. Also es ist auch tatsächlich sau schwer, einen Chat zu schreiben. Ich war überrascht, wie leicht es ist zu chatten und wie super schwierig es ist, einen Chat zu schreiben für einen Roman. Ich dachte, Mensch, ich kann irgendwie in einer Stunde seitenweise Chat produzieren, wenn ich mit meinen Freunden rede. Aber irgendwie ist das, wenn ich es für einen Roman mache, total schwierig. Es ist aber ja schon so, dass zum Beispiel am Ende, also sie kontaktiert ja diese Chat Freunde oder diese virtuellen Freunde schon auch und zeigt den Fortschritte. Die emotionale Ebene ist sicherlich bei den Nachbarn wahrscheinlich größer, aber ich glaube nicht, dass virtuelle Freundschaften, die ja auch hier geschildert werden, nicht mit Gefühlen verbunden sind. Aber ich müsste das Buch nochmal lesen. Was ist denn du? Du hast es doch auch gelesen.
Ja, wirklich. Also zwischendurch habe ich ab und zu gedacht, also es ist doch eigentlich auch Teil der Arbeit, wenn man sozusagen rausfinden will, ist das eigentlich ein Fake-Angebot oder ist es ein Ausbeutungsangebot und sich dann austauscht, um rauszufinden, welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Job gemacht? Das ist ja eigentlich nochmal eine Mehrarbeit, die zusätzlich geleistet wird und wo ja permanent der Mindestlohn ausgehebelt wird und die Leute ja wirklich da teilweise für 1-2 Euro die Stunde arbeiten. Also da fand ich, wurde die Ausbeutung sehr gut geschildert und ansonsten, ja, fand ich, haben sich schon solidarische Beziehungen auch entwickelt. Also ich habe selbst ja zu queerer Sorgearbeit promoviert und auch tatsächlich viele Menschen interviewt, die genau auch über solche virtuellen Unterstützungsräume viel sprechen. Jetzt gerade in der Pandemie wurden viele Selbsthilfegruppen, zum Beispiel für Transpersonen ja auch, auf Online-Meetings verlegt und da habe ich auch immer viel mit Menschen diskutiert, ist sozusagen virtuelle Sorgearbeit, ist die weniger echt wie Offline-Sorgearbeit und für viele sind auch solche Gruppen total wichtig und die haben sich noch nie offline getroffen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Generationssache, weiß ich nicht, aber es ist, ja, also Sorgearbeit hat sich jetzt gerade in der Pandemie ganz viel in den virtuellen Raum verlegt, aber
Automaton gehört, glaube ich, zu einigen Romanen, die Sie, Frances Sake, auch erwähnen in ihrer Streitschrift. Und das ist mir auch schon aufgefallen und auch anderen schon aufgefallen, dass es sehr viele Romane gibt über die Arbeit im Augenblick. Christian Baron, ein Mann seiner Klasse, Denise Ode, Streulicht, war auch auf der Liste für den Deutschen Buchpreis. Anna Meyer, Die Elenden, Daniela Dröscher, Zeige deine Klasse, Didier Eribon, Rückkehr nach Reims. Edouard Louis, Das Ende von Eddie und Annie Ernaux, natürlich Die Jahre. Und Sie erwähnen all diese Titel auch. Automaton gehört, glaube ich, in diese Reihe, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, was diesen Roman sozusagen wirklich positiv unterscheidet, ist tatsächlich, also was mich stört an aktuellen Romanen zum Thema Armut oder Klasse, dass oft das Thema Alkoholabhängigkeit und Gewalt mit Armut vermischt wird. Also es werden oft Gewaltgeschichten erzählt, wo Kindeswohlgefährdung und so weiter eine Rolle spielt. Und das wird dann als Armutsgeschichte präsentiert oder auch so diskutiert, vor allem im Feuilleton, obwohl da Sachen einfach stark miteinander vermischt werden. Es gibt Gewalt und Kindeswohlgefährdung gibt es in allen Klassen und auch Alkoholabhängigkeit gibt es auch unter reichen Menschen. Und da fand ich es sehr schön, tatsächlich mal einen Roman zum Thema zu lesen, der dann eher positivere Aspekte und Solidarität in den Mittelpunkt stellt. Und also, eben nicht so eine Abwärtsspirale, man hätte es ja auch in die Richtung erzählen können.
Haben Sie eine Ahnung, warum gerade jetzt, Sie beide, warum gerade jetzt solche Romane erscheinen, verstärkt, wie uns erscheint?
Also es gibt natürlich ein Interesse an einem im weitesten Sinne Traumaplot, der dann autofiktional legitimiert wird. Also ich erzähle eine Geschichte und das ist meine Geschichte und durch diese potenzielle Authentizität wird es irgendwie noch spannender, dieses Buch zu lesen. Diesen Trend gibt es ja, das ist ja die Erebon-Geschichte, das ist ja auch Knausgård und so. Das bedeutet, das, was du meinst, ich glaube, Klasse wird eben sehr viel über dieses, ja, teilweise fiktionalisierte, aber zumindest literarisch überformte Trauma der AutorInnen erzählt. Das sehe ich auch tatsächlich nochmal anders als das, was ich mache, weil ich versuche, Arbeitswelt zu schildern. Mir geht es ja nicht um sozusagen meine individuelle Erfahrung in einem bestimmten Milieu oder so, sondern mir geht es tatsächlich darum, wie sehen Arbeitsrealitäten aus und wie wirken die auf Menschen. Und das kann, glaube ich, zum Beispiel der Raum der Fiktion besser schaffen als der Raum der Autofiktion. Also ich glaube nicht, dass man das autobiografisch belegen können muss, sondern dass es interessanter ist, eine Geschichte zu erzählen in dieser Klasse. Und das tut ja zum Beispiel Denise Oder auch in Streulicht. Das ist ja genau keine Autofiktion. Die Figur heißt auch anders und so weiter. Auch wenn das natürlich vermutlich, ich meine, wie alle Romane, fließt ja immer irgendwas auch von der schreibenden Person mit rein. Aber den fühle ich mich dann quasi vielleicht sogar mehr verbunden. Also wirklich in Abgrenzung zu sowas wie, was Erebon macht oder so. Weil ich das auch tatsächlich schwierig finde, was du auch meinst, dass Armut immer geschildert wird als Geschichte von moralischem Versagen, als eben diese ganze Alkoholspirale. Im Schreibprozess, da lesen dann ja auch Leute mit, kam dann irgendwann auch mal die Frage auf, ist die nicht eigentlich eine zu gute Mutter dafür, dass die halt so arm ist und alles so schwierig ist? Ich dann dachte, das ist irgendwie auch interessant, weil das ist ja genau die Frage. Also ist sozusagen die Armut und die Arbeitsrealität macht die einen sofort zu einer schlechteren Sorgeperson. Das gibt ja immer so Stellen auch im Buch, wo sie halt auch entscheiden trifft, mit denen sie ja selber hadert, weil das tun ja alle Eltern. Aber ich fand es irgendwie wichtig, eine Figur zu schildern, die eben Armut erlebt, aber gleichzeitig immer versucht, doch das Beste draus zu machen, weil ich glaube, das ist eine viel realitätsnahere Variante. Also so,
oder? Ja. Ja, finde ich auch. Aber genau, ich würde trotzdem sagen, in dem Roman geht es ja nicht nur um Arbeitswelt, sondern die sind ja auch alle einkommensarm, weil das ja das Segment ist, der, was wir jetzt Working Poor bezeichnen würden, also schlecht bezahlt oder prekäre Arbeit, niedrig entlohnte, unsichere Arbeit. Und ich fand aber auch, dass, glaube ich, sehr viele Menschen nachvollziehen können, auch diese solidarischen Netzwerke oder diesen Umgang mit der Situation.
Der Roman geht ja gut aus, das haben wir ja gehört eben. Ich habe da mal hoffentlich nicht zu viel verraten, aber Sie wissen nicht, wie gut er ausgeht und wie er gut ausgeht, also auf welche Mechanismen, mit welchen Suchmethoden, mit welchen Tricks dann gearbeitet wird. Wie sieht es bei Ihnen aus, Franziska Seeg, mit dem Begriff Klassismus? Geht es für den gut aus? Wird er sich etablieren?
Ich denke, der wird sich etablieren, der hat sich ja jetzt auch schon ein bisschen etabliert. Also ich arbeite seit über 10 Jahren zu dem Thema und daher sehe ich jetzt den Unterschied, also dass seit 2 Jahren das Interesse wirklich wächst an dem Thema, immer mehr Menschen den Begriff kennenlernen und ich glaube, dass tatsächlich leider in der aktuellen gesellschaftlichen Lage der Begriff einfach nochmal an Bedeutung gewinnen wird, weil wir das ja aktuell mitkriegen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, die Preise steigen, viele Menschen sich zum Beispiel auch hungern müssen oder nicht genug Geld haben, um sich gut zu versorgen. Und da wird es also immer mehr Debatten geben und die Lage wird sich ja auch eher noch zuspitzen in den nächsten Jahren.
Und das wird natürlich dann auch eine Verantwortung geben, Armut auf eine Art und Weise zu erzählen, die eben nicht diesen negativen Stereotypen folgt. Ne? Also das ist sicherlich die Aufgabe auch von Literatur, sich diesem Thema anzunehmen, was ein brennendes Thema ist und immer mehr wird auch. aber gleichzeitig eben nicht in die typischen Stereotypen und Fallen zu steigen, dass man eben Armut immer in dieser, das ist ja eine klassistische Perspektive, ne, dass man es immer in Stereotypenmustern erzählt, aber Armut erzählen ist, glaube ich, wichtig, weil das als gesellschaftliches Phänomen natürlich wächst, aber weil es auch ein Handlungsaufruf ist, davon zu erzählen. So, und das dann ist der Roman vielleicht doch eine Streitschrift. So.
Also ich wollte den Bogen auch noch anders schlagen an den Anfang. Das ist schön, dass Sie das sagen, ist doch eine Streitschrift. Sie haben ja gemerkt in den Gesprächen mit den Verlagsleuten, dass es auch um Glaubwürdigkeit geht im Roman, im fiktiven Erzählen. Und da spielen natürlich dann genau die Erwartungen, wie muss eine arme Frau sich verhalten oder wie muss ein armer Mann sich verhalten, wie müssen Arme sich verhalten, hinein. Vielleicht darf dann der Roman auch nicht allzu weit abweichen von den klassistischen Erzählungen, ja.
Ja, also die Gespräche, auf die ich mich beziehe, waren gar nicht mit dem Verlag, sondern so einen Roman lesen ja viele andere Menschen auch in der Entstehung. Aber ich glaube, dass es ja eine Verantwortung ist, eine Geschichte zu erzählen, die so vertraut ist, dass Menschen dazu einen Bezug finden können, aber gleichzeitig die Grenzen des Vertrauten so weit ausweitet, dass sich eben die Erzählung verändern kann. Und das zu machen, ist vermutlich dann die Frage, ob man das gut macht. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut gemacht habe, ne? Aber das ist eben der Versuch sozusagen, die Art und Weise des Erzählens von Armut ein bisschen zu verschieben, das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der man sich dann einfach stellen muss. Und das kann man wahrscheinlich auch grandios dran scheitern, ne? Also, aber das ist dann halt die Aufgabe von Literatur auch.
Vielen Dank. Wir haben in der Reihe Literatur und Wissenschaft veranstaltet von Deutschlandfunk Kultur und dem Literaturhaus Berlin gesprochen über den Roman Automaton und über die Streitschrift Zugang verwehrt, über Armut und Armutsdiskriminierung. Ich danke Francis Seeg und Berit Lanz. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und Jörg Plath wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.